Als zweiten Gast freuen wir uns ganz besonders heute, dass für Sie und uns heute Johannes Senst uns das Wort Gottes verkündigen und näher bringen wird. Ich habe gelesen im Kirchenboten, dass er ein ehemaliger Lehrerkollege von mir war, also ehemals Lehrer, und dann hat Gott einen anderen Weg mit ihm vorgehabt. Und ich finde es ganz spannend, ihn heute das erste Mal erleben zu dürfen und zu sehen, ja, was Gott eigentlich so noch verändern kann im Leben und mit sich bringen kann. Und da würde ich ihn an dieser Stelle ganz kurz bitten, sich uns mal vorzustellen.
Das ist doch nett, man sieht einen Gast schon mal von vorne hinaus. Und ich freue mich sehr, in dieser schönen, also richtig schönen Kirche sein zu dürfen und über das Schönste der Welt zu reden, über das Evangelium. Ich war ja vielleicht 20 Jahre evangelischer Religionslehrer und ich verrate nur jetzt, ich habe das Evangelium jetzt, meinen Tagen, in einer Weise erfasst, verstanden. Ich bin ergriffen, ich bin begeistert und sage, warum hat mir das früher niemand gesagt? Das ist ja viel schöner. Und da hoffe ich, dass was rüberkommt. Es geht um die Liebe Gottes, wie sehr er uns liebt, dass wir seine Kinder heißen dürfen.
Ich möchte am Eingang gern noch beten. Herr im Himmel, hab vielen Dank, dass wir jetzt hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass wir etwas von deiner Liebe erfahren, dass du mitten unter uns bist und wir dein Wort hören dürfen. Du weißt, mit welchen Sorgen, Problemen oder Nöten jeder Einzelne hier von uns sitzt und auch mit welcher Liebe und mit welcher Motivation und mit welcher Dankbarkeit. Schenke du uns einen gesegneten Gottesdienst und zeige du uns auf neue Art und Weise deine Liebe. Amen. Das Evangelium für den drittletzten Sonntag im Kirchenjahr steht bei Lukas im 17. Kapitel. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohnes und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird's auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tag, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Wort verkündige. Amen. Der Predigttext für heute steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, in den ersten Versen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Vers 3. Und ein jeder, der eine solche Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Diese Worte haben mich bewegt, wann immer ich sie gehört habe. Seht, welche eine Liebe hat euch der Vater erzeigt. Schau, wie geliebt du bist. Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, der Jesus richtig kennengelernt hat, der Jesu Herz kennt, nennt auch seine Zuhörer gleich Geliebte. Das bist du, Geliebte, von Gott geliebt, geliebt, gewollt, auserwählt. Er will dich, du bist ihm wichtig, du könntest nicht mehr geliebt sein. Warum? Was ist dieses Große? Weil du ein Kind Gottes bist. Weil du Kind Gottes heißen sollst. Kind des Höchsten. Ach, das ist so ein Name, das sagt man so. Nein, das ist Realität, scheint mir der Text hier zu sagen. Du bist Kind Gottes. Und was für eine Liebe hat Gott dir gezeigt? Es gibt keine größere Liebe als diese. Und diese Liebe steht nicht nur hier. Man sagt ja, um eine Aussage zu treffen in der Bibel, braucht man mehrere Zeugen. Ich will gleich zwei weitere Zeugen nennen. Am Abschluss des großen Gebetes Jesu, des letzten großen Gebetes, bevor er den Weg nach Gethsemane zum Kreuz geht, sagt Jesus selbst: Vater, ich habe ihnen deinen Namen geoffenbart, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen sei und ich in ihnen. Damit sagt er quasi, ich bring's mal ein bisschen auf Deutsch: Ich will, dass du die gleiche Liebe erlebst, die ich von dir, Vater, erlebt habe. Du sollst genau so geliebt sein, wie ich, Jesus vom Vater. Das klingt uns fast ein bisschen komisch, fast ein bisschen unverschämt. Wenn einer hier auftreten würde und sagt, ich bin genauso von Gott geliebt, wie Jesus von Gott geliebt war, wäre das genau richtig? Es wäre genau die Aussage, die Jesus hier gesagt hat. Das wäre jemand, der das glaubt. Aber wir würden uns alle frech, anmaßend, unverschämt vorkommen, sowas zu sagen. Aber das sagt Jesus. Und für mich ist das das Bild der Kinder. Wenn ihr kleines Geschwisterchen kriegt, dann ist dieses Kind Teil der Familie von vornherein. Und dieses Baby, so klein es auch ist, so unscheinbar und so hilflos und gut, auch wenn es in die Windeln macht, es ist geliebt genauso wie jedes andere Kind der Familie. Das ist das, was wir lernen, weil wir Eltern sind. So leben wir. Und das ist ein großer Teil unserer Identität. Gestern beim Kaffee trinken meinte eine Frau, ja, Mutter sein, 32 Jahre meines Lebens hat sie das bestimmt, mit Kindern verschiedenen Alters. Es bestimmt uns. Und Gott sagt, er hat uns in seinem Bild gemacht. Ich habe das so gemacht, dass ihr Menschen Väter und Mütter seid, damit ihr verstehen könnt, wer ich bin. Ich bin nämlich der Vater. Der Vater über aller Familie. Der Vater, der Inbegriff des Vaterseins. Das ist der Name, den Jesus uns offenbart. Gott ist Vater. Er sagt, ich will dein Vater sein. Das ist die frohe Botschaft. Du darfst, du sollst sein Kind sein. Aber du darfst es auch glauben. Denn wenn ein Kind glaubt, ich bin nicht so geliebt in der Familie, mich mag man doch nicht, die anderen sind wichtig, aber mich nicht, dann mag das Kind zwar voll dazugehören und voll geliebt sein, aber das Kind zieht sich zurück. Es glaubt es nicht. Dem Kind geht's nicht so gut. Es fühlt sich abgelehnt, weil es falsch denkt. Und hier hörst du das Ja. Das Ja. Geliebte, das bist du. Glauben wir das Gott? Dass er uns so liebt? Dass er seinen Sohn sendet, gesandt hat, weil er uns liebt, weil er uns zurückhaben will? Als seine Kinder. Als geliebte Kinder. Zurück. Zurück. Da fällt uns allen wahrscheinlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn ein, der gedacht hat, ja, Gott, nicht so wichtig, ich will das Leben, was ich kriege, mit vollen Zügen genießen, alles mitnehmen, was mir gegeben ist, alle Gaben, alle Möglichkeiten, aber ohne Gott das Glück suchen in der Weite. Und als ihm dreckig ging, richtig dreckig, hat er gesagt, dem Knecht, zu Hause geht's besser als mir, hier in der Ferne, ich bin doch schön doof. Wenn ich nicht zurückgehe, es soll mir besser gehen. Ich werde meinem Vater sagen, ich habe alles falsch gemacht, vergib mir, aber nimm mich als einen deiner Knechte. Und dann wird offenbart, wie der Vater ist. Das liebe ich bei dem Gleichnis. Und das habt ihr vielleicht noch nie gehört, nie gesehen bei dieser Geschichte. Der Vater tut dann etwas, was kein orientalischer, würdevoller Mann je getan hätte oder getan hat in diesem Dorf oder dieser Kleinstadt. Er rennt seinem Sohn entgegen. Der Sohn war weggegangen. Man stelle sich vor, die Leute haben alles gemerkt. Da geht ein Sohn weg. Der nimmt das Erbe vom Vater. Der ist so unmöglich, dass er dem Vater den Rücken kehrt. Was ist das für einer? Mal schauen, was der aus sich macht. Es ist schon eine Schande für den Vater, wenn der Sohn so mit ihm umspringt. Aber der Vater lässt das mit sich machen. Aber jetzt kehrt der Sohn zurück in dreckigsten Lumpen. Vielleicht stinkt er auch, wahrscheinlich stinkt er. Er hat unter den Schweinen gearbeitet und das färbt ab. Und wenn jetzt die Leute ihn so kommen sehen und dann geht's durch das Dorf. Man kann sich vorstellen, den Spießrutenlauf, wie die Leute so gucken und vielleicht sogar den Finger zeigen, offen oder verborgen und reden. Und das könnte meinen Sohn abhalten, zurückzukommen. Ich vermisse ihn. Ich sehne mich nach ihm. Ich sehne mich nach ihr. Ich will, dass sie kommt und bei mir ist. Was macht der Vater? Das, was kein Orientale tut. Er nimmt sein Gewand, sie hatten ein langes Gewand, und rennt. Er läuft ihm entgegen. Und jetzt sind die Blicke, das Fingerzeigen auf den Vater. Was macht der denn da? Habt ihr das gesehen? Der, Punkt, 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 der rennt. Das macht man doch nicht. Dem Vater ist es egal. Sollen sie sagen, dass er unwürdig ist. Er geht dann mit seinem Sohn durch die Straßen. Mein Sohn war tot und er ist lebendig, er ist wiedergefunden worden. Denn ich will, dass du mein Kind bist und bei meinem Kind zu Hause bist. Dass du verstehst, dass ich dich liebe. Dass du es immer verstanden hättest, wäre das Beste gewesen. Dann wärst du nicht weggegangen, hättest nicht die Umwege gemacht, hättest dich nicht selbst verletzt und all das Gute, was ich dir gegeben hätte, verschwendet. Aber jetzt bist du zurück, endlich. Dazu ist das gemästete Kalb da, für dich. Wir müssen uns freuen, denn darum habe ich die Welt geschaffen. Darum habe ich Kinder bekommen, dass sie meine Kinder sind, dass ich Freude an ihnen habe. Darum, ich will, dass du zurück bist bei mir, Gemeinschaft mit mir hast. Und das sagt auch dem Älteren. Ich wünsche, dass du dich freust. Alles, was meines, ist dein. Der hat es nicht verstanden, dass er geliebt ist. Er denkt, er muss sich die Liebe erarbeiten, verdienen. Ich bin nicht gut genug. Wie viele sind in diesen Gedanken? Und der Vater, ob er mir was gönnt? Ich habe ja noch diese und jene Schwächen. Und wir leben oft in einer solchen Angst, Unsicherheit und wissen nicht, dass wir geliebt sind. Wie der ältere Sohn im Herzen dem Vater ferner war, weil er die Liebe nicht geglaubt hat. Der Vater ging mir entgegen, alles, was deines, ist mein. Der Sohn denkt, du hast mir nie ein Ziegenböcklein gegeben. Und der Vater sagt, du hast mich völlig missverstanden. Du hast gar nicht verstanden, wie geliebt du bist. Ich teile doch alles mit dir. Aber glaub es mir, bleibe mir nicht ferne. Glauben wir das Gott, dass er uns so liebt? Wir sehen große Verse, viele Verse sehen wir hier im Evangelium. Ich will nur mal aufschlagen für den Anfang des Epheserbriefes. Dort stehen Worte voller Lob, voll Überschwang. Es ist so gewichtig und es überschlägt sich fast in den Worten, wie Paulus Gott für dieses Evangelium dankt. Und da steht in der Mitte, wofür er dankt, nämlich, dass ihr, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Ich lese ab Vers 3 und gehe dann vor allem auf Vers 4 und 5 ein. Vers 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen in den himmlischen Welten durch Christus, wie er uns erwählt hat durch ihn, bevor der Welt grundgelegt wurde, dass wir sollten sein heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe und hat uns verordnet zur Kindschaft gegen ihn selbst, also ihm gegenüber, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, so lobt seine herrlichen Gnade, durch die er uns ihm wohlgefällig gemacht hat in dem Geliebten. Die Worte überschlagen sich, aber wofür ist er so dankbar, dass ihr Gottes Kinder seid? Dass Gott uns zu Kindern gemacht hat, wirklich zu Kindern. Das ist so wichtig, das ist Gott so wichtig, da heißt es, er hat schon vor Grundlegung der Welt sich das ausgedacht. Bevor all das geschaffen war, war Gottes Gedanken, ich will Menschen haben, die ich schaffe zu meinem Bild und vielleicht persönlicher. Ich will den Karl dabei haben, dass er einmal bei mir ist als mein Kind. Ich habe mir meine Familie ausgesucht. Ich will dich, von Anfang an will ich dich. Und zwar will ich dich nicht nur in dieser Welt, die manchmal eine Trübsalzeit ist, ich will dich für Ewigkeit als mein Kind. Ich will dich durchbringen, du sollst mich kennen, wir sollen eine besondere Beziehung haben. Darum bist du hier auf dieser Welt, dass du mein Kind bist. Mein Kind, und das drückt Herrlichkeit aus. Wir haben das vorhin in der Epistel gelesen, beziehungsweise gehört, dass all das Leiden, all die Schwierigkeiten, die wir durchgehen, ja, nichts sind im Vergleich. Ich wiederhole, denn ich halte dafür, dass die dieser Zeit Leiden die Herrlichkeit nicht wert sind, die an uns offenbart werden soll. Das heißt, Kind zu sein, ein Sohn Gottes zu sein, hat einen Zukunftsaspekt, der gewaltig ist, der unvorstellbar ist, der viel größer ist, als wir uns oft sehen, als wir uns oft vor Augen malen. Und deswegen erinnert uns die Bibel dran, denkt dran. Gott hat eine Herrlichkeit vor. Und all die Mühsal, all die Schwierigkeit, durch die wir hier gehen müssen, ist das nicht wert. Die Herrlichkeit, die Gott an uns offenbart will. Wir hatten das im Predigttext. Wir sind jetzt Gottes Kinder. Und es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden, was wir sein sollen. Aber eins wissen wir, wenn er offenbar sein wird, wenn er wiederkommt, das haben wir im Evangelium gelesen, vom Reich Gottes, das einmal auf dieser Welt anbricht. Wenn er wiederkommt, dann werden wir ihm gleich sein. Dann wird er seine Gemeinde ihm entgegen aufnehmen. Er wird uns verwandeln. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden einmal mit ihm regieren, denn er möchte mit seiner Familie zusammen sein. Wir werden mit ihm sein und auf eine wunderbare, fantastische Weise verwendet werden, ohne diese Beschränkungen. In einer Freude, die unvorstellbar ist, in Möglichkeiten, die unvorstellbar sind. Ich kann jedem empfehlen, meine gute Bekannte Carmen Paul einzuladen, die 10 Tage im Himmel war und davon berichtet. Sie hat einen Huftritt eines Pferdes abbekommen und war danach im Koma, brauchte viele Operationen. Und es ist ein halbes Wunder, dass sie lebendig zurückkam, aber sie berichtet und sie berichtet weltweit von dieser Liebe Gottes, wie Gott ihr begegnet ist. Laden Sie sie ein, auch hier in diese Gemeinde. Es tut jedem gut, das zu hören. Es ist real. Der Vater wartet auf uns. Er hat für uns etwas vorbereitet, was mehr ist, was schöner ist als alles, was wir uns vorstellen können. Welche Liebe hat er für dich, dass er diese Zukunft hat? Und so heißt es auch gleich am Anfang, zum Beispiel vom Kolosserbrief, den ich mir heute Morgen noch durchgelesen habe, da betet Paulus, dass ihr erkennen sollt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Eine Hoffnung, nicht nur in diesem Leben, über dieses Leben hinaus. Nun, es kommt wieder die Zeit, da ist meine Mutter vor 4 Jahren gestorben, etwa um den Totensonntag, im ersten Advent. Nun, wir waren da gerade im Ausland, wir mussten im Ausland sein. Ich bin häufiger im Ausland zu Diensten unterwegs. Aber wir haben sie von oben gesehen. Auf einmal. Das ist ja real. Eine Wolke der Zeugen, die uns umgibt. Meine Mutter war blind geworden und sie hat uns dann zugeschaut, wie wir für Menschen gebetet hatten. Meine Frau hat sie nie mit diesen schwarzen Haaren gesehen, da waren die Haare schon heller geworden, als sie kennengelernt hatte. Und sie fragt mich, hat sie diese Haare gehabt? Und sie sagt genau die Uhrzeit. Sie beschreibt sie, ja, die war Anfang 30. Sie hat uns zugeschaut. Es ist so, dass wir umgeben sind von einer Wolke von Zeugen, von einer Welt, die real ist, so real wie Engel real sind, aber uns noch verborgen ist, weil wir uns hier auf diese Welt konzentrieren können, aber mit dieser Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Kinder Gottes, damit wir seine Liebe erleben sollen und umgestaltet werden. Dass wir im Gleichsein werden, ist das Ziel. Wir haben gerade eben aus Römer 8 gehört. Da stehen in Römer 8 noch andere Verse. Ich will kurz noch lesen, dass wir eine Gesamtschau bekommen und unsere Schau vertieft wird. Auch bei dem, was Gott mit uns vorhat. Ich lese ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes, auf das er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Nun, Gott sucht sich anscheinend die aus, hat gesagt, aber dich wollte ich. Dich wollte ich. Nicht alle glauben. Der Glaube ist nicht jedermanns Sache. Steht sogar in der Schrift. Aber er hat gesagt, dich will ich. Ich will dich als mein Kind. Aber indem ich dich berufe zu meinem Kind, dann bist du nicht nur berufen, wie ein Baby zu bleiben, ein Baby zu sein. Ein Kind soll wachsen, soll heranwachsen, soll erwachsen werden. Und hier verordne, dass sie gleich sein sollten im Ebenbild seines Sohnes. Dass er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern und vielen Schwestern. Er, du sollst wachsen und Jesus ähnlicher werden. Das ist der Weg. Das Leben ist praktisch, dass Gott Kinder heranzieht und heranbildet für die Ewigkeit, mit denen er die Ewigkeit teilen will. Ich bin in einem Beziehungsprozess. Ich darf wachsen und lernen und später werde ich eingesetzt werden in einer Weise, dass mir nur die Ohren schlackern. Viel besser, viel schöner, noch viel erfüllender als alle Arbeit und Tätigkeit hier. Gott hat etwas vor. Wir sollen mit ihm regieren. Also, und dazu sagt er, muss ich noch was tun bei dir, in deinem Charakter. Da gilt es, Dinge loszulassen. Da gibt es bestimmte Dinge, die passen nicht in mein Reich. Leg sie ab und zieh das Neue an. Zieh die Liebe an. Lasst den Hass, die Bitterkeit, die Unreinheit. Das passt nicht in mein Reich, in das ihr berufen seid. Wir sollen umgestaltet werden und Jesus immer ähnlicher werden. Dazu dienen Dinge. Alles soll dienen auf diesem Weg. Alles, egal was passiert, denen, die Gott lieben. Wenn du in dieser Beziehung zu Gott stehst, dem Vater, und ihn liebst, dann dient dir alles. Auch das Schwierigste zum Guten. Gott macht was Gutes aus jedem, sogar aus dem Mist. Er kann allen Mist zum Dünger verwenden, das weiß man. Das machen wir ja auch. Aber er kann aus allem was wirklich Gutes machen. Das ist seine Verheißung. Gib mir dein Leben. Gib mir deine Situation. Gib mir das, was schiefgelaufen ist. Vertraue mir. Liebe mich. Und in der Beziehung zu mir merkst du, wie ich das verwende. Nämlich dazu, dass du umgestaltet wirst, dass wir dieses Ziel erreichen, die Hoffnung der Herrlichkeit, die er für uns hat. Denn ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? So geht's doch dann gleich weiter in Römer 8. Er hat seinen eigenen Sohn nicht gegeben. Er ist der Erstgeborene. Er will seine Liebe, Gottes Liebe teilen mit vielen Brüdern. Das lesen wir. Das ist der dritte Zeuge meiner Aussage bei Jesus in Johannes 15. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Also Jesus ist ganz anders als mancher großer Bruder. Der ist nicht eifersüchtig auf die Liebe der Eltern, die will ich für mich behalten. Ich will der Geliebte sein, sondern sagt nein. Ich will die ganze Liebe, die ich vom Vater kriege, teilen. Wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe, bleibt in meiner Nähe, sonst erlebt ihr sie nicht. Und das möchte er, dass jeder diese Liebe erlebt. Jeder, auch du. Und das ist der Sinn des Evangeliums, dass du weißt, wer du bist. Dass du weißt, wer bin ich? Warum bin ich eigentlich auf der Welt? Warum hat mich Gott gemacht? Nun, das ist die große Frage. Wer ist der Mensch? Ein ganzes Thema. Wird im Religionsunterricht dann vom Abitur drüber gesprochen. Ein ganzes halbes Jahr. Wer ist der Mensch nach der Bibel? Ich habe es noch nicht so gut gewusst. Noch nicht so schön beschreiben können, wer wir sind, wer du bist, als Geliebte, als Geliebter Gottes. Das darf ich sein. Dazu hat Gott die Welt gemacht, weil er Kinder haben will, mit denen er die Ewigkeit teilt, weil er dich dabei haben will. So, der bist du, jemand, den Gott auserwählt hat, handverlesen hat, bei ihm zu sein. Du bist wertvoll, du bist kein Zufall. Dir sind vielleicht nur 2 Talente gegeben, andere haben 5 Talente. Aber mach was aus deinen Talenten, nutze sie und am Ende wirst du einen Lohn bekommen dafür, wenn du ihm treu gedient hast. Und es gibt einen Lohn und es lohnt sich, für alles für ihn einzusetzen, ihn kennenzulernen, ihn zu lieben. Das ist das höchste Gebot, Sinn unseres Lebens, Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte. Und das wünscht sich der Vater, dass diese Liebe zurückkommt, dass Beziehung da ist. Beziehung heißt Vertrauen. Und wer denkt, das habe ich noch nicht erlebt, eigentlich würde ich Gott gerne erleben, dann ist das Ziel des Evangeliums. Dazu ist er gekommen, Johannes 1, damit, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Jeder ist eingeladen, du musst Jesus nur einladen, dein Herz aufmachen. Komm in mein Leben. Sei bei mir, ich will dich erleben, ich will mit dir leben, ich will das erleben, dass du da bist und dass ich dein Kind bin. Und ich habe meinen Schülern empfohlen, schreibt euch doch mal auf. Alles, was euch bedrückt, alle Schuld, das, was nicht so gut gelaufen ist, was euch leid tut. Schreibt das auf einen Zettel und dann dürft ihr ein Kreuz drauf malen und sagen, dafür ist Jesus gestorben, und dann dürft ihr den Zettel vernichten. Das zählt nicht mehr. Das hat er getragen, das ist weg. Und dann hat mir ein Schüler gesagt, ich habe lauter positive Rückmeldungen gekriegt, aber einer sagt, Herr Senst, ich habe mich so leicht gefühlt. Ich habe erst gedacht, ich wiege weniger, ich bin auf die Waage gegangen, aber das war es nicht. Aber das war ein Gefühl, es hat so 3-4 Stunden angehalten. Dann habe ich gesagt, ja. Und wenn es nicht mehr da ist, dann frag. Jesus hat, es tut so gut, deine Nähe zu spüren. Und wir spüren sie, wenn die Schuld weg ist. Er hat sie getragen. Er ist ans Kreuz gegangen, weil er uns befreien will davon. Bringen wir ihm die Dinge. Und dieser Zettel war jetzt eine Hilfe, ihm diese Schuld ganz persönlich zu bringen und seine Nähe ganz persönlich zu erleben. Denn wenn wir das tun, erleben wir ihn. Jeder, ob klein oder groß. Laden wir ihn ein, bringen wir ihm die Dinge, die zwischen uns und ihm stehen, dass wir seine Liebe spüren und wissen, wir sind Gottes Kinder, bestimmt für die Ewigkeit, die eine Zukunft, die eine Hoffnung haben, die über alles hinausgeht, was hier an dieser Welt an Leid sein kann und sein wird. Da müssen wir durch, aber wir sind geliebt. Und da heißt es, weil wir so geliebt sind, weiß ich, egal was ist, alles kann ich überwinden. In allem bin ich mehr als ein Sieger, ein Überwinder, mit dieser Liebe zusammen, durch den, der mich geliebt hat. Nichts, auch gar nichts, kann und wird mich von dieser Liebe trennen. So sicher ist sich Paulus über diese Liebe, die ihm gilt, als ein Sohn Gottes. Ein Sohn, vielleicht noch unreif, muss vielleicht noch viel lernen, aber er weiß, am Ende wird er mit Erbe sein, das heißt, Gott will das, wer er ist, seine Herrlichkeit, seine Weite, seine Größe mit uns teilen. Und es wird nicht mehr diese Beschränkung geben, nicht mehr dieses Leid. Kommen wir zu ihm, jeder persönlich. Glauben wir es ihm? Der Vater sehnt sich danach. Er war sehr traurig über den zweiten Sohn, der die Liebe nicht geglaubt hatte, der da war, alles richtig gemacht hat, aber nicht geglaubt hat, dass er geliebt ist. Erkenne, wer du bist. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind. Amen.
Wir möchten gemeinsam Fürbitte tun. Herr, unser Gott, du bist ein Gott, der uns sieht und du wirkst unter uns. Oft nehmen wir aber dein Tun nicht wahr, entweder weil uns der Blick dafür fehlt oder weil wir viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Schenke uns doch Augen dafür, dass wir dein Wirken erkennen.
Herr, du weißt, wie angefochten unser Glauben immer wieder ist. Manchmal verstehen wir die Wege nicht, die du uns führst. Wie oft sind wir verzagt über unseren kleinen Glauben. Danke, Herr, dass du uns in deinem Wort zusagst, dass wir auch in aussichtslosen Lagen nicht zu verzweifeln brauchen. Lehre uns erkennen, dass wir gewiss sein können, du lässt uns niemals allein.
Herr, wir danken dir, dass du uns liebst, uns, die wir oft gar nicht liebenswert sind. Wir danken dir, dass du uns in großer Geduld und Barmherzigkeit hinterhergehst, obwohl wir immer wieder vor dir weglaufen. Wir danken dir, dass wir dir nicht gleichgültig sind, obwohl wir uns dir gegenüber immer wieder gleichgültig verhalten.
Herr, weil du aufmerksam mit uns umgehst, lass auch uns aufmerksam mit anderen umgehen, mit denen, die Hilfe brauchen, mit denen, die einsam sind, mit denen, die keinen Anschluss finden.
Herr, wir beten für die Not in der Ukraine. Und jetzt auch in Israel, im Gazastreifen und in Palästina. Für Soldaten im Einsatz, für zivile Menschen, Frauen und Männer, Alte und Kinder. Wir beten für die Menschen, die verletzt sind an Leib und Seele. Für alle, die trauern um liebe Menschen aus der Familie oder aus der Umgebung.
Herr, wir beten für Politikerinnen und Politiker in der Ukraine, in Israel und den arabischen Ländern, in Europa und Amerika und weltweit, die sich um Vermittlung und um Gespräche bemühen, um ein Ende des Sterbens und um einen gerechten und dauerhaften Frieden.
Herr, wir beten auch für die Länder und Menschen, deren Not in Vergessenheit gerät, angesichts der Kriege in Europa und in Israel, für Länder in Afrika, die Getreide aus der Ukraine benötigen, für die Menschen in gewaltvollen und Bürgerkriegsländern und für alle, die unter Naturkatastrophen und unter den Folgen des Klimawandels leiden.
Diese Bitten und die vielen Anliegen, die jetzt unausgesprochen bleiben, kennst du, lebendiger Gott des Friedens und des Trostes. Und bist in deinem Sohn Jesus Christus nah bei uns allen. Dankbar legen wir ihre und alle Bitten zusammen in das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel,
wollen Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht auf dir. Und schenke und erhalte dir seinen Frieden.